Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Gott, dein Name sei gepriesen, deine Herrlichkeit sei gefeiert und der Segen deines Wortes möge sich in unserem Herzen ausbreiten. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern, liebe Geschwister, wer über die Rede Jesu vom Weinstock nachdenkt, der denkt gemeinhin über das Bleiben nach. Das Bleiben, von dem wir eben im Evangelium gehört haben. Was heißt es, in Jesus zu bleiben? Was heißt es, Jesus das Prä zu geben, ihn als Ersten zu sehen? Wir haben gestern hier einen Jugendgottesdienst gefeiert mit dem Thema Jesus first, Jesus zuerst. Was bedeutet das? Und was heißt es, an Gott festzuhalten, wenn einem nicht nach Jubilieren ist und wenn man in einem nicht nach Feiern ist und auch nicht nach großer Dankbarkeit? Und doch ist in diesem Evangelium noch mehr, denn es geht nicht nur um das Bleiben von uns Menschen, sondern es geht auch um das Bleiben von Jesus. Er könnte sich ja dieselben Fragen stellen. Punkt ist aber, er bleibt tatsächlich. Da ist das Evangelium ganz deutlich und das hat Gott ja auch von Anfang an versprochen. Alle Tage bis an der Weltende, das ist ein sehr großer Horizont. So lang und so breit ist es. Und das ist etwas, was unseren menschlichen Horizont bei weitem übersteigt. Stellt man das Bleiben Jesu in den Mittelpunkt, dann ist das Evangelium, das wir gehört haben, tatsächlich die frohe Botschaft. Und es ist einem nach Jubel. Und es ist sicher auch eine ganz gute, eine sehr gute Wahl für einen Sonntag, der den Titel Jubilate trägt. Doch eben dieses Evangelium trägt auch noch einen anderen Gedanken in sich, der sich vielleicht oder ganz bestimmt mit dem Titel Jubilate reibt und zu reiben scheint. Also noch einmal zum Weinstock und zu den Reben, um dann festzustellen, hier geht es gar nicht nur um das Bleiben, sondern es geht auch darum, dass die Reben, also möglicherweise wir Menschen, Beschneidung erfahren. Es geht darum, dass etwas nicht durchträgt, sondern verdorrt und dass es sogar ins Feuer geworfen wird, weil es keine Frucht trägt. Das sind, finde ich, relativ brutale Bilder, die hier aufscheinen und die nicht so recht zu diesem Bleiben Gottes und dem Jubel passen wollen. Im Gegenteil, ein bisschen drohend kommen sie schon daher und damit kommt auch ein bisschen drohend die Ansage Jesu daher zu sagen, bleibt in mir und bleibt in Gott und ihr werdet Frucht bringen. Bleibt ihr aber nicht, naja, dann werdet ihr entfernt, abgeschnitten ins Feuer geworfen. Der Jubel wird an dieser Stelle also etwas oder vielleicht sogar ziemlich schmutzig. Denn plötzlich ist er gar nicht mehr so uneingeschränkt und er ist auch nicht mehr so freundlich naiv, wie es der Seele gut tut. Nein, plötzlich ist es ein gebrochener Jubel. Gebrochen, weil er nicht um diese Beschneidung herumkommt und vielleicht auch nicht herumkommen soll. Und dann ist plötzlich eine ganz wichtige Frage im Raum, nämlich, wenn alles so brüchig ist, wenn also die Gefahr besteht, nicht mehr zu bleiben, wie soll dann in guter Weise Frucht wachsen? Oder anders, wenn uns in stillen Minuten nur allzu klar ist, dass unser menschliches Bleiben mitnichten diesem rückhaltlosen Bleiben Gottes entspricht, wir also immer davon ausgehen müssen, ihm nicht gerecht zu werden und auch nicht dem gerecht zu werden, was er in uns sieht. Wie ist es dann mit der Frucht? Und noch wichtiger, wie ist es dann mit uns? Jubel also mit Fragen und vielleicht schmutziger Jubel, gebrochener Jubel. Was aber soll das an einem Tag wie Jubilate, an dem es doch darum geht, Gott voller Freude zu feiern und ihm dafür zu danken, dass er uns eben nicht in unserem eigenen Mist vor uns hinmüffeln lässt, sondern eine neue Kreatur aus uns macht, wie es der Wochenspruch sagt. Hat Gott eigentlich Angst vor seiner eigenen Courage und muss es deshalb so machen? Muss deshalb den Boden für die uneingeschränkte Freude erziehen? Wie also ist das mit dem Bleiben und mit dem Verdorren? Und was hat es mit diesem offenbar eingebremsten, etwas brüchigen Jubel auf sich? Klar ist also, es braucht ein bisschen mehr Nachdenken. Wie gut also, dass sich der heutige Predigttext fast nahtlos an Jesu Rede vom Weinstock anschließt. Zwischen dieser Rede vom Weinstock und unserem Text heute schärft Jesus den Jüngern ein, immer und überall das Gebot der Liebe zu beachten. Und er warnt sie vor dem Hass der Welt. Vor dem Hass der Welt, weil die Welt einen solchen Lebenswandel schwerlich akzeptiert. Aber er tröstet auch. Er tröstet die Jüngerinnen und Jünger mit der Aussicht, dass der Heilige Geist für das Bleiben Gottes in ihrer Nähe sorgen wird. Und er nimmt dann noch einmal die Spur der vermeintlich gebrochenen Freude auf. Und das tut er in recht eigentümlicher Weise. Ich lese aus dem Evangelium nach Johannes, nunmehr im 16. Kapitel. Und diese Passage beginnt mit einer Rede Jesu an die Jünger, bevor sich ein Gespräch entfaltet, in dem bei ihnen, wie immer möchte man fast sagen, ein gehöriges Maß an Irritation deutlich wird. Hören wir also auf das Evangelium und damit auf den Predigttext. Jesus setzt an: Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen, aber abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander: Was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen, und ich gehe zum Vater. Da sprachen sie: Was bedeutet das, was er sagt? Noch eine kleine Weile, wir wissen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen: Danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Was bedeutet das? Das ist auch die Kernfrage der Jünger. Was bedeutet das, wenn Jesus davon spricht, eine kleine Weile und wir sehen ihn nicht, und dann eine kleine Weile und wir sehen ihn doch? Was bedeutet das denn, dass es etwas bedeutet, liegt irgendwie auf der Hand. Schließlich ist es nicht das erste Mal, dass Jesus all dies sagt. Ebenfalls in Johannes. Nachdem Petrus erfahren hat, dass er Jesus verleugnen werde, kam schon einmal diese Ansage. Und wieder geht es um die kleine Weile. Es geht um das Sehen, um das Nichtsehen. Es geht darum, dass er, Jesus, zum Vater ginge. Und nun betont der Evangelist dies erneut. Erst erzählt Jesus von dieser kleinen Weile, dann fragen die Jünger, was diese kleine Weile wohl sei. Dann sagt Jesus zu den Jüngern, dass sie sich bestimmt fragen, was diese kleine Weile, was es damit auf sich hat. Und dann kommt plötzlich eine Antwort, die so gar nicht dazu passen will, was die Jünger fragen wollten. Denn auf einmal geht es um Schmerz und es geht um Traurigkeit und es geht um eine gebärende Frau. Und es geht auch irgendwie um Freude. Wer all dieses mit österlichen Ohren hört, also Ostern erlebt hat, ahnt, dass Jesus hier seinen Abschied erklärt und deutlich macht, was nun passieren wird. Es wird nur noch eine kleine Weile dauern, so sagt er, und dann werden sie alle ihn nicht mehr sehen. Sie werden ihn nicht sehen in diesen Tagen, nachdem er verraten, verurteilt und ans Kreuz gehängt worden ist. Sie werden ihn nicht sehen, während die Welt am Karfreitag den Atem anhält und die Erkenntnis in die Herzen der Jünger schleicht, dass derjenige, den sie doch so für unverwundbar gehalten haben, den sie für den Sohn Gottes gehalten haben, dass derjenige gestorben ist wie ein ganz normaler Mensch. Sie werden ihn nicht sehen, wenn der Vorhang zerreißt und eine Dunkelheit über die Welt kommt, die nicht von dieser Welt ist. Aber, und das gehört ebenso zu der Ansage Jesu, all dies wird nur eine kleine Weile dauern. Dann indes werden sie ihn wiedersehen. Und damit ist Ostern gemeint, der Tag des großen Erschreckens, als plötzlich das Grab leer ist, aber auch der Tag der großen Freude, dass Gott tatsächlich so anders ist und dass der neue Himmel und die neue Erde offenbar nichts damit zu tun haben, politische Systeme zu stürzen, sondern eher davon erzählen, dass der neue Mensch, die neue Kreatur ein Mensch ist, der nun für immer beheimatet ist. Und zwar so sehr, dass nicht einmal der Tod uns Menschen von der Liebe Gottes trennen kann. Ostern ist eine atemberaubende Freude und genau darin der unzweideutige Ausdruck des Versprechens Gottes, dass das Leben siegt, und zwar ganz unten, und das, weil Gott es will. Wer das Gespräch zwischen Jesus und den Jüngern mit diesen österlichen Ohren hört, wird erkennen, tatsächlich ist Freude angezeigt, grenzenlose Freude, Jubilate eben, Freude, denn Gott macht ernst mit dem Leben. Aber wer es mit den österlichen Ohren hört, erkennt auch, es bleibt auch an Ostern eine gebrochene Freude. Wie aber geht das? Es geht auf zwei Ebenen. Die erste Ebene liegt irgendwie auf der Hand, nämlich der Osterjubel und der sprachlose Schock von Karfreitag, sie sind nicht voneinander zu trennen. Der Tod und das Licht der Ewigkeit, sie gehören zusammen. Der Abschied und das Wiedersehen, sie gehören zusammen. Mit anderen Worten, auch das Evangelium verneint in aller Heilsfreude nicht die Wirklichkeit von Tod und Todesschmerz, sondern die beiden sind nur durch eine kleine Weile getrennt. Es ist nicht plötzlich alles gut in unserem Leben. Nein, das Leben in dieser Welt, selbst unser eigenes Leben, bleibt auch nach Ostern ein versehrtes Leben. Und es ist und bleibt ein endliches Leben. Aber seit Ostern ist nun eindeutig, klar und für alle Welt sichtbar, dieses endliche Leben ist aufgehoben. Es ist aufgehoben in der vollumfänglichen Liebe Gottes. Dieses Leben mit allem Schmerz und allem Tod ist aufgehoben. Das heißt also, der Osterjubel und jeder Osterjubel weiß um das Kreuz. Und mehr noch, dieser Jubel gewinnt sogar seine Kraft daraus, dass er um diesen alles verunmöglichenden Tod weiß und diesen erkennt. Schließlich ist gerade hier Jesus durchgegangen und zum Christus geworden. Gerade hier, natürlich weiß er es. Nichts hat er gescheut, damit wir leben. Er kennt also das Leben und er kennt den Tod. Schon allein in ihm gehören Karfreitag und der Ostermorgen zusammen. Und auf der zweiten Ebene? Ostern und Karfreitag gehören gleichermaßen auch in unserem Leben zusammen. Und dies allemal hier und heute. Immer, wirklich immer, ist es dieser dritte Tag, weiß die Ordensschwester Silja Walter mit Blick auf Ostern zu sagen. Immer ist es dieser dritte Tag, an dem schon alles vollbracht ist, aber die Welt immer noch existiert und dies mit ihren Grenzen und auch mit ihrer Bösartigkeit. Immer ist dieser dritte Tag, an dem wir Menschen wie die Emmausjünger durch das Land und durch unser Leben irren und nicht wissen, wohin mit unserer Trauer, mit unseren Fragen, mit unserem Zweifeln und an dem wir schier nicht merken, dass wir genau auf diesem Weg schon längst begleitet werden. Immer ist dieser dritte Tag, zu dem aber auch gehört, dass schon längst alles zum Leben hin verwandelt ist, auch wenn das eigene Leben weiterhin in dieser Spannung zwischen Karfreitag und Ostermorgen steht. Immer ist dieser dritte Tag, an dem die Welt jubelt und sich freut, während all jene, die auf das Leben hoffen und sich von Christus dieses Leben versprechen, traurig sind. Immer ist dieser dritte Tag, an dem der Tod regiert und nach einer kleinen Weile Freude und Osterglück aufleuchten. Immer. Ein Leben lang, bis uns nichts mehr hält in dieser Welt. Ostern, das ist auf unserer Seite der Ewigkeit nichts, was einmal geschieht und gut ist. Nichts, was einmal geschieht und die Welt ist ein uneingeschränkt guter Ort. Das ist sie nicht. Und das ist auch nicht die Lebensrealität von uns. Nein, auf unserer Seite der Ewigkeit ist es immer der dritte Tag mit seiner Spannung von Trauer und Osterlachen. Aber Ostern macht dennoch einen wesentlichen, wichtigen und unhintergehbaren Unterschied. Denn mitten in dieser Welt, mitten auf unserer Seite der Ewigkeit gilt nun, das Leben bleibt. Es bleibt. Und der Horizont dieses Lebens ist jetzt ganz anders. Er ist ganz anders, weil Gott an Ostern mehr als erkennbar das Heft des Handelns in die Hand genommen hat. Und das ist ein Handeln zum Leben hin. In unserem Text wird dieser Wandel markiert, denn plötzlich geht es gar nicht mehr darum, dass die Jünger Fragen haben und dass Jesus ihnen sagt, sie würden ihn wiedersehen. Nein, nun, nach dieser zweiten kleinen Weile, dreht sich alles um und Jesus sagt, ich werde euch wiedersehen. Ich, Jesus, habe die Vollmacht. Nicht ihr, seht ihr mich wieder oder so. Nein, ich werde euch wiedersehen. Ich habe die Vollmacht dazu. Und ungeachtet des Karfreitags, an dem ihr alle mich für tot wähnt, werde ich euch wiedersehen. Mit anderen Worten, ich habe die Vollmacht, den Tod zu durchschreiten und hinter mir zu lassen. Und das nicht nur für mich, sondern auch für euch. Und das wird der Grund eurer Freude sein. Als Jesus im Sterben über den Gräbern, Kreuzen und über allem Leid und aller Schuld dieser Welt den ewig befreienden Satz ausruft, es ist vollbracht, da, in diesem Moment, wird alles anders. Da weitet sich mitten in der Dunkelheit der Welt der Horizont des Lebens bis in die Ewigkeit hinein. An der Schwelle zwischen Leben und Tod gibt Gott buchstäblich alles, damit das Leben siegt. Ein für allemal. Es ist vollbracht. Das gilt seitdem in Zeit und Ewigkeit. Und das ist unumstößlich, weil Gott es will. Die Welt bleibt, aber das Leben siegt. So sagt es Jesus, ich werde euch wiedersehen. Und die Freude, die damit einhergeht, die kann euch niemand nehmen. So ist es unser aller Glück, dass Jesus handelt, dass Gott handelt, und den Karfreitag mit allem, was ihn ausmacht, in das Osterlicht einbettet. So ist für unser Leben am dritten Tag nun festzuhalten, dass dieses Leben immer noch Klagen und Weinen kennt. Es kennt den Hass der Welt. Es kennt die Hölle, die wir uns Menschen selbst einander bereiten. Und es kennt noch immer seine Endlichkeit und seinen Tod. Aber gleichzeitig, eben gleichzeitig, kennt diese Welt auch eine Freude, für die niemand von uns etwas tun muss. Es ist die Freude von Ostern, die allein Gott als den Handelnden erkennt, der vollbringt, der ins Leben ruft und der die Tür zum Leben für uns alle weit offen hält. Es ist die Freude von Ostern, die von einer grenzenlosen Liebe erzählt, nämlich von der Liebe, mit der Gott seinen Sohn in unser Leben geschickt hat und gesagt hat: Lass uns alles geben für jeden einzelnen Menschen. Lass uns bleiben, wo diese Menschen weggehen. Und lass uns lieben, weit über jeden Tod hinaus, damit sie alle leben. So ist es geschehen. Und so ist es vollbracht. Und so bleibt am Ende Jesu Zusage in der Welt: In eurem Leben habt ihr Angst. Aber fürchtet euch nicht. Ich habe die Welt überwunden. Und nun, ihr Menschen, atmet und tanzt und betet und lacht. Und dies mitten in einem versehrten Leben, mitten an eurem dritten Tag, denn es ist alles vollbracht. Dieses Glück von Ostern kann euch niemand nehmen. Dieses Licht bleibt für immer. Amen.